Heute geht es wieder um Jesus, den Juden. Jesus, der andere. Jesus ist anders. Anders, als wir manchmal denken. Wir lernen Jesus jeden Tag neu oder immer wieder neu kennen, von verschiedensten Seiten. Und wenn ich so in meinem Leben denke, am Anfang meines Lebens hatte ich wenig Ahnung davon, wer Jesus ist. Und ich war trotzdem fasziniert von ihm. Und heute weiß ich mehr von ihm, aber ich weiß noch vieles nicht, was geheimnisvoll ist, was fremd ist, was neu ist. Und trotzdem fasziniert er mich immer noch. Kann auch sein, dass wenn man Menschen länger kennt, man ihn langweilig findet. Und bei Jesus geht es mir überhaupt nicht so. Es steckt so viel drin, so viel Schönes, Lebendiges. Eine Sache ist sein jüdischer Glaube, sein Hintergrund, dass er Jude war durch und durch. Ein fiktives Gespräch im Himmel. Gott fragt seinen Sohn, wenn du auf die Welt kommst, wo magst du denn geboren werden? Wo magst du aufwachsen? Wo magst du leben? Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus gesagt hat, aber Vater, warum fragst du mich so eine Frage? Ja, ich will natürlich da sein, wo dein Volk ist. Ich will Jude sein. Ich will in Israel groß werden. Ich will, dass Abraham, Isaak und Jakob meine Stammväter sind, dass ich in der Geschlechtsfolge vorkomme. Ich mag Teil sein von diesem dem Stammbaum der Israeliten. Ich mag da sein bei dem Volk, die Verheißungen bekommen haben. Ich will bei dem Volk sein, das du über alles liebst und die du erwählt hast und die du mit Treue geführt hast über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Es ist jetzt ein völlig fiktives Gespräch, es hat wahrscheinlich nie so stattgefunden, weil es immer schon klar war, dass Jesus natürlich Mensch wird, dass er Jude wird, dass er in Israel zur Welt kommt. Wie wird man eigentlich Jude? Wie wird man Jude?
Durch Geburt.
Normalerweise durch Geburt, genau. Die Mutter ist entscheidend, genau. Jesu Mutter war Jüdin. Also war Jesus auch Jude, überhaupt keine Frage. Und wir haben manchmal so im Kopf, dass Jesus so, er ist ja Gottes Sohn und dann kommt er auf die Erde und er ist mehr so Besucher. Er schneit mal so rein, er guckt mal, was so abgeht und dann geht er auch wieder am Ende, ne, dass er dann in den Himmel wieder abfährt. Aber Jesus war Teil des Stammbaums Davids. Er ist wirklich Mensch geworden, Mensch mit allem, was dazugehört. Ja? Und wenn wir mal denken, was für uns Menschsein heißt, es heißt, fest eingebunden zu sein, jeder von uns in seinem Stammbaum, in seiner Familie. Wir haben Eltern, wir haben Großeltern, wir haben viele Vorfahren, und die wir alle überhaupt nicht kennen. Und trotzdem sind wir Teil dieser Genealogie und trotzdem, es werden unsere Kinder und es werden Leute nach uns kommen und wir sind fest eingebunden. Wir können auch nicht sagen, wir schneiden mal rein bei unseren Eltern so als Gäste. Nein, wir sind die Kinder. Wir sind die Kinder und wir gehören da dazu. So war Jesus auch keiner, der mal schnell reinschneit, sondern er wird wirklich ganz Mensch. So wie er ganz Gott ist, wird er auch ganz Mensch und ganz Jude mit allem, was er ist und hat, weil er hat eine jüdische Mutter. Und er ist eingetaucht, ganz eingetaucht in diese Kultur, in das orientalische Lebensgefühl, in die Tora, sein Lebensbuch, in seine Familie. Er ist Nachkomme Davids. Und wir haben vorletzten Sonntag uns das mal so ein bisschen angeguckt, seine Botschaft auch angeguckt, seine Lehre vom Reich Gottes angeguckt, haben festgestellt, seine Gedanken und seine Lehre, die waren jetzt gar nicht so neu. Also die Leute, die ihm zugehört haben, die waren jetzt nicht so, ganz neue Gedanken, haben wir noch nie gehört. Ja, ach, der redet vom Reich Gottes, da hat ja schon 100 Jahre keiner mehr vom Reich Gottes mehr geredet. Nee, Jesus greift die Dinge auf, die zu seiner Zeit die anderen Rabbiner, die Menschen auch beschäftigt hat. Er verwendet Bilder, er verwendet Gleichnisse, die er sich nicht alle aus den Fingern gesogen hat, sondern das sind Bilder, die hat er aus der Theologie seiner Zeit. Die hat er aus seiner Kultur, die hat er gelernt von Lehrern, die ihm das wiederum beigebracht haben. Er hat sich mit der Tora beschäftigt, der ist da tief eingetaucht. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass Jesus keine neue Religion bringt oder nicht was bahnbrechend Neues, wo man sagt, wow, jetzt bricht eine ganz andere Zeit an, weil jetzt bringt Jesus ganz neue Gedanken und ganz neue Bilder und ganz Neues. Sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Was nicht heißt, dass nicht andere auch schon über das Reich Gottes geredet haben und gesagt haben, das Reich Gottes ist nahe. Was ist dann das Spannende bei Jesus? Was ist dann das Neue? Gibt es dann überhaupt was Neues bei Jesus? Was bringt er Neues? Das ist eine ganz spannende Frage und ich möchte die mit euch angucken, indem wir mal ins Matthäusevangelium gucken, und zwar Jesu Stellung zum Gesetz, wenn er sich mit dem Gesetz beschäftigt, mit der Tora. Und ich lese euch das mal vor, Matthäus 5, 17 bis 20. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht... bin ich verrutscht. Nicht 27, sondern 17. So. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also das wurde ihm scheinbar vorgeworfen oder manche haben das vermutet, Jesus kommt und er nimmt es nicht so genau mit dem Gesetz. Jesus sagt, nein, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also Jesus sagt, ich bringe jetzt keine neuen Gesetze oder Gebote, ich löse auch die alten nicht auf. Das bleibt alles so bestehen, wie es immer schon war und wie es immer sein wird. Was aber neu ist an Jesus, oder besonders, vielleicht nicht neu, sondern besonders, er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und für jeden Juden war klar, wenn jemand sagt, ich erfülle das Gesetz, dann heißt es, der hält sich dran. Er bewahrt es, er versucht es zu halten, er versucht es ernst zu nehmen in seinem Leben. Das heißt erfüllen, er erfüllt das Gesetz. Das ist die erste Bedeutung und die unterscheidet Jesus ein Stück weit von anderen seiner Zeit, die zwar auch das Gesetz lehren, aber sie haben es nicht getan oder sie haben irgendwelche Gründe gefunden oder sind da irgendwie außenrum, so wie wir Menschen halt sind. Wir wollen zwar etwas, aber tun es dann am Ende doch nicht. Jesus war es wichtig, einzuhalten, es zu leben, es zu tun. Das bedeutet vor allem dieses, er ist gekommen, es zu erfüllen. Also Jesus hatte nie die Idee, ach, das gilt alles nicht mehr für uns. Die Idee, ich bin jetzt kein richtiger Jude mehr, weil ich nehme die Gesetze nicht mehr ernst und an sich, es ist alles nicht wichtig, wir machen was komplett Neues und dann ist das Alte eigentlich völlig hinfällig. War niemals Jesu Idee, sondern er war zeitlebens, war er mit ganzem Herzen Jude. Übrigens auch Paulus, kurze Zwischenbemerkung, weil beim Paulus man auch so schnell denkt, ja, und der hat es ja mit dem Gesetz, nimmt das nicht so genau und er sagt, das gilt ja eigentlich nicht mehr so für uns. Das war niemals die Idee von Paulus, das Gesetz wegzustreichen oder zu sagen, es ist nicht mehr wichtig. Paulus hat zeitlebens sich an diese jüdischen Gebote gehalten und es gelebt. Warum? Weil er von Herzen Jude war. Paulus hat nur begriffen, ich kann nicht das, was für mich als Jude gilt, jedem Heiden, also jedem Nicht-Juden auf die Nase binden und sagen, du musst dasselbe halten. Du musst eigentlich auch Jude werden, um an Jesus glauben zu können. Und das ist das Besondere, was Paulus sagt, du musst nicht Jude sein. Du kannst auch in der Kultur, in dem Volk, wo du lebst, kannst du Jesus folgen. Er tut, was er sagt. Das ist besonders an Jesus. Jesus hat immer aus den Geboten und Gesetzen gelebt. Sein Blick war immer auf das gerichtet, was die Alten sagen. Wir leben ja heute in der Kultur und in der Zeit, wir gucken immer so, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ihr da sitzt, dann ist hier, genau, rechts ist immer, was noch kommt. Also wir sind als Menschen immer fixiert auf das, was noch kommt. Wir sind gespannt, ja, welche neuen Bucherscheinungen dann wieder alle und welche Spiegel-Bestseller dann nächsten halben Jahr in sind. Und wir gucken immer so, was passiert, sind total neugierig. Und jedes Jahr werden wieder Millionen oder Tausende von Lebensratgebern auf den Markt geworfen, die uns wieder sagen, wie wir noch besser leben können, wie es noch besser funktioniert und wie wir unsere Steuern noch schneller machen können und so weiter. Und wir wir sind da immer so neugierig, was passiert. Der neueste Schrei der Technik, das interessiert uns. Was kommt jetzt? Und im jüdischen Denken, in dem Jesus gelebt hat, ist der Blick immer zurück. Also da, man steht wirklich mit dem Rücken zur Zukunft. So stellt man sich das vor. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich sehe das ja nicht, was kommt. Aber ich stehe eigentlich mit meinem Kopf, mit meinen Augen vor dem, was war, weil das sehe ich. Und dann liest man die ganzen Schriften. Und das ist das, was ich weiß. Da kann ich mich dran festhalten. Das ist die Weisheit der Alten, die Lehre der Alten. Und es war für Jesus entscheidend. Das heißt, alles, was Jesus sagt und tut, war immer aufgebaut auf der Lehre der Alten, war nichts Neues. Jesus hat niemals gesagt, ich bringe jetzt Neues, ich habe ganz viel Neues dabei, sondern er sagt, da steht doch alles drin. Was steht in der Tora? Ihr könnt es doch alle nachlesen, sagt Jesus ja an mancher Stelle, wo er gefragt wird, wie siehst du das? Und er sagt, das steht doch da drin, lest es halt nach. Denkt ihr, ich habe jetzt da irgendwie die neuen Lehren und Botschaften? Es ist alles aufgeschrieben. Sein Blick ist die Lehre der Alten. Und das können wir lernen von Jesus und vom jüdischen Denken. Dass wir nicht immer denken, was der neueste Schrei, das neueste christliche Buch, das mir jetzt beibringt, was Gebet ist. Und es steht doch alles da drin. Es ist die Lehre der Alten, aus der wir leben, die uns Halt gibt im Leben. Und es ist eine tiefe Weisheit, die man vielleicht als junger Mensch oder als Mensch in der Postmoderne ein Stück weit wieder neu lernen darf. Lernen darf, aus dem zu leben, was vielleicht schon sehr alt ist, aber wo so viel Weisheit und Tiefe drin steckt. Das Erste, was Jesus bringt, ist, er erfüllt dieses Gesetz, er hält sich dran. Und das Zweite ist, in Christus erfüllen sich auch die Verheißungen des Alten Testaments und die Versprechen Gottes. Also in Christus, das ist das Besondere an Jesus, kommt das Reich Gottes wirklich auf die Erde, wird es ganz greifbar, anschaulich. Die Herrschaft Gottes in diesem Jesus Christus, in diesem Menschen, begegnen wir Gott. Dieser Christus ist der Versöhner zwischen Gott und mir. Mach so viel zu seiner Stellung zum Gesetz und zur Tora. Aber Jesus wäre niemals auf die Idee gekommen zu sagen, das ist eigentlich das meiste gar nicht mehr so wichtig. Nein, er lebt daraus. Die Tora, die alten Bücher, die alten Schriften, die Tora sind ja die 5 Bücher Mose, aber dann kommen auch die Geschichtsschriften, die Sprüche und so weiter. Es gibt dann noch die Propheten. Und Jesus lebt aus diesen Büchern, sein Lebensbuch, seine Bibel. Er hat kein Neues Testament, der kann jetzt nicht Paulus oder irgendwas nachlesen oder Hebräerbrief, sondern er lebt aus der Tora. Wenn er eine Frage hat, eine theologische Frage oder eine Lebensfrage, dann guckt er da rein und sagt, da steht alles drin, da ist alles aufgeschrieben für uns. Es gibt ja in der Kirchengeschichte immer wieder verschiedene Ideen, wie man mit dem Alten Testament umgeht. Und so gab es schon den Markion, der hat gelebt im 2. Jahrhundert nach Christus, der so gesagt hat, naja, eigentlich ist das Alte Testament gar nicht mehr wichtig für uns Christen. Wir können es eigentlich komplett rausstreichen. Und dieser Markion, der behauptet auch, dass der Gott, der uns da im Alten Testament begegnet, dass der so ein ganz anderer Gott ist, als der in unserem Neuen Testament begegnet. Deswegen ist es eigentlich überhaupt für uns, hat keinen Wert darin zu lesen, wir begegnen einem anderen Gott. Und es gab immer wieder Christen, die sich dem angeschlossen haben, die gesagt haben, das stimmt, ja, Altes Testament und so. Dann kommt da wieder auch ganz viel an Antisemitismus mit rein, so jüdische Geschichte und schwierig. Unsere Probleme mit dem Alten Testament rühren, glaube ich, vor allem daher, dass es uns so schwer fällt, uns auf die Kultur einzulassen. Auf diese altorientalische, fremde Kultur, auf die Gebräuche, auf die Lebenswirklichkeit der Menschen damals. Und ja, das war eine komplett andere Lebenswirklichkeit als unsere. Es war eine komplett andere Gesellschaft. Es war vieles, was wir heute schon mal gedacht haben, das haben die halt noch ganz anders gedacht. Wir können uns da ganz schwer reindenken. Und trotzdem offenbart sich Gott in dieser Zeit des Alten Testaments. Als der Gott, der immer schon Gott war, als der Schöpfer, als der sein wird, gestern, heute und in alle Zeiten. Wisst ihr, was Jesus sagt über das Alte Testament? In Johannes 5, er sagt zu den Juden, mit denen er da im Gespräch ist, in Johannes 5, ihr forscht in den Schriften, denn ihr meint, ihr findet das ewige Leben darin. Das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist, ja, ihr forscht da drin, weil ihr wisst, dass ihr das Leben dort drin findet. Diese Schriften sind es, die von mir zeugen. Diese Schriften sind es, die von mir erzählen, die schon durch die ihr mich sehen könnt, wo ihr die Augen der Liebe und der Barmherzigkeit, meine Augen, sehen könnt, wo ihr dem Vater, meinem Vater, begegnen könnt. In diesen alten Schriften findet ihr das. Es ist interessant, dass wir verschiedene Brillen aufhaben können, um das Alte Testament zu lesen. Eine Brille, und die ist mir schon öfter begegnet, ist eine krasse Schwarz-Weiß-Brille. Das heißt, ich lese im Alten Testament und ich habe irgendwie, also zum Beispiel, das ist so das Negativ, die Negativfolie zum Neuen Testament. Also zum Beispiel, das Alte Testament ist voller Gesetze. Da musst du dich an alles halten. Im Neuen Testament, das ist Gnade. Das ist Vergebung, da zählen die Gesetze nicht mehr. Im Alten Testament, da geht es um den gerechten Gott, den zornigen Gott. Im Neuen Testament begegnen wir dem Barmherzigen. Im Alten Testament, ja, da sind die ganzen Opfergesetze, da musst du für alles, das muss alles gesühnt werden und jede Kleinigkeit, die du falsch machst, da musst du irgendein Tier dafür opfern. Da ist Gott ganz kleinlich und dieser ganze Opferkult, ach, zum Glück ist der im Neuen Testament, ist der überwunden, das gibt's da nicht mehr. Halleluja. Im Alten Testament ist Krieg, im Neuen Testament ist Friede. Im Alten Testament begegnen wir dem Tempel, der ist ein Symbol für die institutionelle Religion. Und im Neuen Testament, da wird das alles überwunden. Da gibt es nur noch die Gemeinde Jesu und da trifft man sich am Fluss und so. Und das ist alles Freiheit und Freude. Und da braucht man immer das Gebäude und all das, was dazugehört und die Priester. Und ach, im Alten Testament ist Gesetz, im Neuen ist Evangelium. Das ist so eine Brille, die man manchmal aufhat, wenn man liest. Und es geht aber nicht auf. Das geht auch nicht auf mit diesem Vers. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Ihr findet im Alten Testament so viel von Gottes Güte und seiner Geduld, seiner Treue, dass er sich ein Volk erwählt, dass er sie führt durch die Zeiten, dass er sie bewahrt, dass er für sie kämpft und streitet. Ja, Israel heißt, Gott streitet für sein Volk. Schwarz-Weiß-Brille, die geht überhaupt nicht auf. Also diese Brille, die ist völlig daneben. Das würde ja heißen, dass die Bibel, aus der Jesus lebt, eine ganz negative, schreckliche, furchtbare ist. Da würde uns Jesus aber ganz schön aufs Dach steigen und sagen, so denkt ihr nicht über meine Bibel, über meine Tora, über das Lebensbuch. Die zweite Brille, die ich aufhaben kann, ist die Brille der Erfüllung. Das heißt, das Alte Testament ist eigentlich mehr so eine Vorschau. Das ist so der Trailer zu dem, was dann alles so kommt. Aber im Neuen geht es dann richtig zur Sache. Da kommt dann Jesus. Also das Alte Testament lesen wir, wenn wir es lesen, eher so als Verheißungsbuch. Und wir gucken, was steht denn da drin? Wo finde ich denn da schon was? Eine Vorhersage aufs Neue Testament. Eine dritte Brille wäre die des Scheiterns. Das ist auch eine sehr harte Brille, die sagt, naja, das Alte Testament bezeugt so den Versuch Gottes, die Menschheit zu retten. Und er will das über das Volk Israel, also den Knecht Israel, aber es funktioniert halt nicht. Der Knecht ist untreu und so schlimm, dass irgendwie gar nichts mehr möglich ist. Und dann muss am Ende Jesus eigentlich sagen, Gott sagen, das ist gescheitert, das Ganze. Jetzt schicke ich, jetzt beginnt das Neue Testament, meinen zweiten Knecht. Der wird das wieder gerade biegen, was mein erster Knecht hinten und vorne auf die Reihe gekriegt hat. Ist eine sehr negative Brille, die auch sehr negativ oder verachtend auf Israel guckt. Also auch antisemitisch, sehr kritisch. Und das Letzte, eine Brille, es gibt noch ganz andere Brillen, aber ich habe jetzt mal die vier rausgesucht, ist die Jesus-Brille. Das heißt, man guckt im Alten Testament immer, das sind noch versteckte Codes, die hinweisen auf Jesus. Und so finde ich doch Jesus an verschiedenen Stellen. Und dann lese ich zum Beispiel der bedeutendste Text im Alten Testament ist die Berufung des Mose. Brennender Dornbusch. Und da würde ich zum Beispiel sagen, in diesem brennenden Dornbusch, das ist ein Code, auf Jesus weist es hin, dieses verzehrende Feuer, das ist Jesus, der ewig brennt und man hat ihn versucht umzubringen, man hat ihn versucht zu verbrennen, aber er hält dem Ganzen stand und so weiter. Könnte man machen. Das Problem bei der Brille ist, dass in dem Text von Mose, von Jesus erstmal gar nichts drinsteht. Wir wissen nicht, wie viel Jesus da drinnen ist und das ist eigentlich auch überhaupt nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Das Problem daran ist, wenn ich Jesus überall suche, dass ich jeden Text immer allegorisch, also als Allegorie verstehen muss, auf Jesus hin. Und dass es mir passieren kann, dass ich die Texte gar nicht mehr so lese, wie sie eigentlich sind oder wie sie vielleicht gemeint sind. Also ist eine Brille, die kann man aufhaben, aber macht an mancher Stelle auch nicht so viel Sinn. Macht Sinn, das Alte Testament immer durch die Brille des Neuen zu lesen? Ich glaube, wir müssen es genau andersrum machen. Wir müssen das Neue Testament durch die Brille des Alten lesen. Wir müssen uns wie Jesus hinstellen und sagen, wir gucken zurück auf das, was war. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne, steht ja im Buch Prediger, und muss es auch gar nicht geben, aber diese Worte des Alten Testaments, da steckt schon so viel Weisheit, so viel Leben und so viel Kraft drinnen, dass sie auch für uns als Christen, so wie sie für Jesus Lebensbuch war, für uns genauso Lebensbuch sein kann. Das Neue Testament ist so voll von alttestamentlicher Sprache, Kultur, Art zu denken, viele Begriffe, Vorstellungen, Werte, Geschichten, Bilder, die alle aus dem Alten Testament kommen. Das Neue Testament verstehe ich viel besser, wenn ich auch im Alten zu Hause bin, wenn ich mich da wegen auskenne, wenn ich mich da mit dem Judentum der Zeit damals beschäftigt habe. Jesus, wie gesagt, begründet seinen Glauben immer mit der Tora. Immer die Grundlage für seinen Glauben, für das, wie er Gott sieht, welches Gottesbild er hat. Jesus ist kein Philosoph, der neue Gedanken bringt, sondern er ist Jude, der immer auf den Gedanken, auf den Bildern, auf dem, was die Alten, was die gemeint haben, darauf hat er aufgebaut. Paulus hat es genauso gemacht. Paulus erklärt uns den Glauben nicht so philosophisch sonst wie, sondern er sagt, schau auf den Abraham. Schau in die Tora, Genesis 12, Abraham, da kannst du sehen, was Glaube ist. Da müssen wir gar nicht groß drum rumreden, da ist eine Geschichte. Da siehst du, was es heißt, zu vertrauen auf diesen Gott. Und so macht es Jesus genauso. Er verweist auf die Tora. Wenn wir das Alte Testament lesen, macht es vielleicht auch Sinn, all unsere Brillen einfach wegzulesen, weil diese Brillen uns überhaupt nicht weiterhelfen. Und ja, das Alte Testament kann uns an mancher Stelle auch irritieren oder ganz fremd und komisch vorkommen und an mancher Stelle auch blutrünstig und seltsam und wir begegnen vielleicht auch einem Gott, der uns fremd ist. Aber es kann uns auch helfen, gerade die Stellen, wo wir irritiert sind, dass die Tomaten uns von den Augen weggenommen werden, die wir manchmal da so aufhaben. Zwei Tomaten. Die erste Tomate ist, dass wir glauben, unsere Zeit heute, in der wir leben, ist romantisch und gut und schön und heute ist alles in Ordnung. Und wenn wir dann zurückgucken in diese archaische alte Zeit, wo alles so blutrünstig und grausam war, in die finstere Vergangenheit, dann blenden wir aus, wie finster unsere Gegenwart an mancher Stelle ist. Dann sehen wir nicht all die Kriege und Ungerechtigkeiten, in denen wir drinnen sind, die auf unserer Welt gerade da sind. Die Lieblosigkeiten, die kranken Systeme auch unserer Zeit. Wir blenden das aus und tun so, heute ist ja alles gut. Und wir denken zum Beispiel negativ über Sklaverei und das ist ja in der Bibel, wird es ja noch gut geheißen. Und glauben wir denn wirklich, dass es heute keine Sklaven mehr gibt, die für uns arbeiten? Wir schauen in diese Welt und glauben wir wirklich, dass unsere romantische Vorstellungen von wie Liebe heute funktioniert und die Liebesheirat, dass das Beste ist, was es überhaupt gibt. Und wir gucken zurück und denken, da wurde Zwangsehen und zwangsverheiratet. Und wir denken über andere Kulturen abwertend. Aber wie viel Not und wie viel Leid kommt in diese Welt durch die Liebesheirat? Und wie oft wird gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Und es wird begründet mit Gefühlen. Wie viel Not, wie viel Leid durch die Art und Weise, durch das Modell, wie wir heute Familie, Liebe, Zusammensein denken. Glauben wir wirklich, dass die Demokratie grundsätzlich gerechter und sozialer ist als jede andere Form von Regierung? Müssten wir es nicht gelernt haben, dass Sozialismus, dieses schöne Wort, überhaupt nicht von dem Wort sozial kommt? Zumindest sehen wir das, wenn wir in die DDR gucken und den Sozialismus dort oder auf den Nationalsozialismus. Wie sozial war das denn da? Glauben wir wirklich, dass wir heute in einer besseren Zeit leben? Ich glaube, dass es heute immer noch Krieg gibt. Also nicht nur Krieg in der Ukraine, in Syrien und sonst wo, sondern auch Krieg in diesem Land. Der Krieg oder die Schauplätze des Krieges haben sich halt verschoben. Wir kämpfen heute an mancher Stelle gegen Bürokratie, gegen ungerechte Systeme. Das ist die eine Tomate, die wir uns mal von den Augen nehmen müssen, wo wir denken, wenn man es ins Alte Testament, das ist blutrünstig. Ja, Gott offenbart sich in dieser Zeit damals, er offenbart sich auch heute in unserer Zeit. Aber die Menschen sind nicht besser geworden im Laufe der Jahrhunderte. Das wäre die schöne Hoffnung, die wir immer hatten, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also, eine Tomate, die andere Tomate ist unser Gottesbild, dass wir vielleicht an mancher Stelle Gott oder Seiten von Gott noch nicht entdeckt haben. Die Juden, die haben das auf dem Schirm, dass wir Gott nur denken können in großen Spannungen. Dass Gott der ist und beides zur gleichen Zeit. Gott ist der Gerechte und Liebevolle und Gütige, aber er ist auch der Zornige und Eifersüchtige. Und das ist beides zur gleichen Zeit, diese Spannung, die müssen wir irgendwie aushalten. Gott ist gewaltig groß. Und im Alten Testament können wir das ganz besonders gut sehen. Ja. Es tun sich überall riesige Spannungen auf, aber Gott ist eben auch so. Es gibt viel zu entdecken und zu lernen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und die Art und Weise, wie er die Tora, wir sind keine Juden, wir müssen nicht jetzt sagen, wir müssen alle jüdischen Gesetze und Gebote halten. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet auch neugierig zu sein. Warum macht Jesus das? Warum lebt er dieses Gebot? Warum hält er sich da dran? Warum legt er das so aus? Weil Jesus nachzufolgen heißt, auch wenn Jesus das so macht, dann scheint es gut zu sein. Nicht als Muss oder als ich muss jetzt da irgendwas erfüllen, sondern so wie Jesus das auch gemacht hat. Für Jesus waren die Gebote kein Muss und kein du bist Jude, also musst du dich dran halten und wenn nicht, dann fällst du aus der Gnade. Sondern die Gebote sind für jeden Juden auch einfach das Wissen, wenn ich das tue, dann tue ich das, was Gutes für mein Leben, was mein Leben reich macht. Und ich weiß, es gibt noch viele Fragen, viele offene Fragen zu diesem Thema jüdisch Gesetz und so weiter. Für uns Christen, was bedeutet das jetzt genau für uns? Das können wir leider heute nicht alles klären, aber vielleicht im Laufe der nächsten Wochen oder auf manches drauf gucken, weil wir uns mit Römer 9 bis 11 beschäftigen und das ganz spannend ist, ja. Jesus bringt nichts Neues, aber in seiner Person kommt das, was die Väter, was die schon gesprochen haben, kommt in seiner Person zur Vollendung. Und in diesem Reichtum des Glaubens, mit dem Schatz der Alten, dürfen auch wir unser Leben, unseren Glauben gestalten. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass das Leben mit dir nie langweilig wird. Dass wir ständig neu herausgefordert sind, so wie Abraham wieder neu unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich zu werfen und zu sagen, wir wissen, du hast es in der Hand. Ich danke dir, dass die Lehren der Alten sich bewährt haben bis heute, dass da eine Kraft drin ist. Und ich bitte dich, dass du unser Leben reich machst, weil wir darauf hören, weil wir uns daran festhalten, weil wir wie die Juden Stellen auswendig lernen und sind unser Herz ganz tief fallen lassen, dass sie uns prägen, dass sie uns in unsicheren Zeiten ganz viel Halt geben. Und so segne du uns. Amen.